also No Politics ist in einer gewissen Weise vorbei. Wir müssen uns positionieren. Wir wollen für Demokratie eintreten, für Vielfalt eintreten. Und es gab dann so verschiedene Zoom-Calls und auf dem Bar-Symposium Cologne wurde das Thema dann zum ersten Mal vorgestellt. Hosting Tomorrow heißt es. Also ein Verein, der sich für Demokratie in der Gastronomie einsetzen möchte, der eine Anlaufstelle sein möchte, wenn jemand Probleme hat.
Sip Shots. Das kurze Update rund um die Zukunft der Hospitality. Game Changer, Trends und die wichtigsten News präsentiert von Pernod Ricard. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier bei den Sip Shots. Hier sind eure Hosts Kathi
und Jan-Peter. Hallo.
Leute, ich bin schon so aufgeregt. Der Jan-Peter teilt jetzt mit uns seine absoluten Insider-Learnings vom Bar-Symposium in Köln. Und ich konnte leider nicht dabei sein und deswegen bin ich ultra neugierig, was du heute für uns am Start hast.
Ja, es war sehr schön. Ich war das erste Mal beim Bar-Symposium in Köln. Ich habe das in den Jahren davor immer digital verfolgt, weil man sich dann viele von den Talks und so dann auch im Nachgang anschauen konnte. Aber live is live, heißt es so schön. Und das, da ist auch viel Wahres dran. Deswegen war ich sehr froh, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal dort selber hinfahren konnte. Ich muss ganz kurz erklären, das ist eine Konferenz für die Barbranche. Also das ist anders als andere Formate, wo es auch viel Messe gibt, wie zum Beispiel jetzt den Barkonvent in Berlin oder andere Barshows, wo auch sehr viele Aussteller sind, ist es hier sehr fokussiert auf das Thema Talks, Tastings, Diskussionsrunden. Ja, das geht über 2 Tage und ich habe eine Menge an Impulsen mitgenommen, habe in dieses eine oder andere Format reinschauen können, habe mich hingesetzt, habe zugehört und eine ganze Menge gelernt.
Da quetschen wir dich jetzt auch gleich mal schön darüber aus, würde ich sagen. Lass uns doch gleich mal losstarten. Du hast ja 3 Themen für uns heute mitgebracht, richtig?
Ja, genau.
Und der erste Vortrag war ja ein super spannender von keinem Kleineren als Rémi Savage.
Ja, genau. Rémi Savage, also in der Barbranche eine bekannte Persönlichkeit, ein wirklich bunter Hund, ein total sympathischer junger Mann, Franzose, der ja aber auch Globetrotter ist und sehr, sehr viele spannende Barkonzepte schon mitentwickelt hat. Und der hat in seinem Talk darüber gesprochen, wie man Kunst und Bartending beziehungsweise auch die Kreation von Barkarten und Barmenüs miteinander in Verbindung bringen kann. Das war wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte.
Für mich als Pragmatiker klingt das jetzt erstmal schräg. Und auf der anderen Seite denke ich mir, eigentlich ist es doch was, was den Bartendern so ein bisschen im Blut ist, oder? Also ich meine, so Cocktails kreieren und veredeln mit, was die jetzt heute alles machen mit Rauch und Dekoration und Schlag mich tot. Das ist ja eigentlich auch Kunst. Also eigentlich ist Kunst ja gar nicht so weit weg, ne? Also magst du mal ein bisschen erzählen, was Rémi da so alles meint mit Kunst?
Also das, was du meinst, ist ja diese Mixology-Kunst. Naja, du weißt, was ich meine. Also dass man halt wirklich schafft, irgendwie eine tolle Drink-Kreation zu machen mit solchen spannenden Effekten und solchen Sachen. Was bei ihm aber jetzt nochmal im Vordergrund steht, ist das Konzept und auch die Karte. Und wenn wir an klassische Cocktailkarte denken, ne, dann haben wir dann immer so ein großes Stück Papier vor uns mit sehr vielen Namen drauf.
Die man nicht kennt.
Namen, die man nicht kennt, Produkte, die man im Zweifelsfall nicht kennt, wenn man nicht so nerdig unterwegs ist, wie wir es sind. Und man ist dann damit auch schnell überfordert, beziehungsweise man kann gar keine richtigen Unterscheidungen treffen. Und genau da setzt er an. Er ist studierter Philosoph und total kunstbeflissen und hat sich überlegt, dass man Karten auch anders gestalten kann. Also er hat, bevor er sich selbstständig gemacht hat, in verschiedenen sehr bekannten Bars wie der Little Red Door in Paris gearbeitet oder dann später am The Artesian in London und hat dort immer so Menüs mit kreiert, die sich von der Kunst ein Stück weit ableiten lassen. Also mal ein Beispiel, im Artesian geht es zum Beispiel um das Thema Determinismus. Determinismus, also ne, dass quasi unser Leben bestimmt ist durch äußere Umstände, wie wir aufwachsen, wie wir geboren werden, welche Vorfahren wir haben und so weiter und so fort. Was hat das mit Drinks zu tun?
Ja, frage ich mich auch gerade kurz.
Also er hat das dann zum Beispiel gemacht, hat er vorgestellt bei dem Talk, sehr spannend, ein Gimlet mit 3 verschiedenen Arten von Limetten. So, Gimlet ist ja ein sehr klassischer Drink, wo nur aus zwei Zutaten im Grunde besteht. Zuckersirup kommt noch dazu. Und 3 verschiedene Limettenarten. Und deswegen jedes Mal, wo diese Limette herkommt und wie sie aufgewachsen ist, welchen Süßegrad sie hat, welches Terroir, hat er gesagt. Ja, Limette und Terroir, muss man erstmal denken, mal drüber nachdenken. Das ist ja echt Franzose, ne? Hm. Das hat so ein Weindenken mit drin. Das determiniert dann auch den Gimlet. Fand ich total spannend. Also, ist ein sehr einfaches Beispiel. Ein anderes war ein Drink, der heißt The Moment You Took Your First Steps.
Also Baby?
Baby, Kindheitserinnerung.
Okay.
So, an was denkt man da zurück? Was hat man da zu sich genommen? Was fällt dir als erstes ein? Richtig, Milch. Und was isst man dann, wenn man ein bisschen älter ist, dann auch noch ganz gerne?
Drei,
ja. Und was noch? Frucht?
Banane.
Richtig, Banane. So,
okay, das war
ein Drink mit Milch und Banane zum Beispiel.
Echt?
Total, Ja, also natürlich dann, da kommen noch ein paar Sachen mehr rein, aber ne, also irgendwie diese Zugänglichkeit schaffen zu Kindheitserinnerungen, Kindheitserfahrungen, die auch dein Geschmacksbild ein Stück weit natürlich dann determinieren. Ne? Oder ein anderes Beispiel, dass da ging es um Farbgebungen. Da wurden Künstler gebeten, blind Drinks zu verkosten und sollten basierend auf dem Geschmack dann etwas zeichnen. So, und na, dann kam dabei raus, also Pink steht zum Beispiel für was Süßes, Blau für was Säuerliches. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch sehr nachvollziehbar eigentlich. Ne? Also ja, wenn du an bestimmte Farben denkst, denkst du auch an bestimmte Geschmacksrichtungen. Und mit solchen Bildern, und das sieht man ja immer häufiger an Bars auch, dass irgendwie mit Farbgebungen gearbeitet wird bei Drinks im Menü, dass das irgendwie zugänglicher ist. Ne? Also das ist sehr spannend, dass man sich mal von der reinen Beschreibung löst und versucht, irgendwie Symboliken oder halt eben Mittel der Kunst zu verwenden. Vielleicht noch ein Beispiel, das fand ich auch sehr interessant. Minimalismus, klar, natürlich eine sehr bekannte Kunstform, weniger ist mehr. Und da haben die zum Beispiel in der Bar, die heißt übrigens auch A Bar with Shapes for a Name. Eigentlich hat sie gar keinen Namen. Es ist ein Bauhaus-Konzept, von dem sich das ableitet in London, was er jetzt mit eröffnet hat. Und wie gesagt, da geht's ja, ne? Bauhaus wissen wir sehr viel um
Formen.
Ja, Formen und Formen, die der Funktion folgen. Also wirklich, ne? Keine Schnörkeleien, keine Ornamente und so weiter und so fort. Sondern sehr, sehr klare, einfache Sachen. Und die haben eine Karte gemacht aus 22 Drinks, die jeweils nur aus zwei Zutaten bestehen. Und
ach, krass.
Barprofis wissen es ja. Die ganz hohe Schule der Barkunst liegt ja daran, Cocktails zu kreieren, die eigentlich nur aus zwei Zutaten bestehen. Und insofern auch sehr spannend, wie man das dann auch so konsequent umsetzen kann.
Klingt ultra abgefahren, ehrlich gesagt. Weil ich meine, klar, da kannst du gar nichts vertuschen, ne? Weil wenn es so zwei Zutaten gibt.
Da kannst du, vertuschen ist ein gutes Stichwort. Also, kannte Bild von Malevich, ne? Das weiße Quadrat auf weißem Grund, wo man alle immer sagen, hä, was ist das eigentlich? Sinnbildlich für die abstrakte Malerei, Abstract Art ist, hat er sich quasi auch zum Vorbild genommen für ein Barkartenkonzept, wo sie wirklich nur mit so Mono-Ingredients arbeiten. Also, das sind wirklich so Destillate, die quasi nur aus einer Zutat bestehen, die sie auch Monochromes nennen. Und dieses Abstract, dieses Barkonzept, was er mitgegründet hat, ist eine Mischung aus Bar, Lab und Bistro, so wirklich so ein bisschen auch komplexer gedacht in der Konzeptart. Da gibt es halt diese Drinks und er meint, das kommt halt wahnsinnig gut an, weil du den Leuten irgendwie diese Komplexität nimmst, aber es auch total zugänglich machst. Also es ist wirklich ein witziges Spiel zwischen so subtil und auch ein bisschen abgehoben, durchgeknallt. Ja,
schon ein bisschen schräg.
Kunst halt, ne? Aber dann halt eben auch irgendwie, dass es nachvollziehbar ist, zugänglich ist und Leute da Bock drauf haben. Und der Erfolg gibt ihm total recht, das hat er auch erzählt. Seine Läden sind immer bumsvoll und funktionieren sehr gut, sind oft sehr kleine Konzepte. Er macht jetzt gerade ein neues in Lyon auf. Also wirklich ein sehr, sehr interessanter Typ und sehr interessante Art und Weise, Kartengestaltung neu zu denken. Der Talk wird dann auch demnächst dann online verfügbar sein und dann kann man sich das Ganze nochmal anschauen. Und es ist wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit. Wir packen die Links zu den Bars, die er dort vorgestellt hat, auch mal in die Shownotes. Da kann man sich allein bei den Instagram-Bildern dann schon anschauen, wie toll die das da wirklich umsetzen.
Also was ich so für mich mitnehme, ohne jetzt den Vortrag gehört zu haben, ne? Aber korrigiere mich gerne, wenn das irgendwie falsch ist. Es macht total Sinn, um die Ecke zu denken, Dinge mal irgendwie komplett zu hinterfragen. Also er hat ja auch irgendwie gesagt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe ja nur so ein bisschen was gesehen davon, dass er auch das Ganze zugänglicher und leichter für die Leute machen möchte, die sich nicht so auskennen. Ne? Und dann kann man natürlich entweder sagen, hey, ich mache es irgendwie super simpel und nehme nur noch Sachen, die jeder kennt. Oder man macht es halt so wie er, nämlich super kreativ. Und ich glaube nicht, dass man dafür Philosophie studieren muss wie er, sondern ich glaube, dieses einfach mal Dinge zuzulassen, die nicht in absoluter Nähe liegen, so wie jetzt Kunst, ist durchaus eine spannende Geschichte. Und das, glaube ich, dürfen wir alle mitnehmen. Ne? Also dieses kreative Out-of-the-Box-Denken ist, glaube ich, hier das Key-Learning aus der Geschichte.
Ja, total. Und aber vielleicht noch der letzte Satz dazu. Wirklich, dass man es dann auch schafft, und das ist wirklich dann nochmal die große Haha-Kunst, es wirklich so auf den Punkt zu bringen, dass es sofort verständlich ist, weil die Leute gehen immer noch in eine Bar, um einen Drink zu nehmen und sie genießen aber natürlich auch das Gesamtambiente. Und wenn das natürlich mit toller Farbgebung ist oder mit einem interessanten Konzept, dass die Flaschen alle gleich aussehen und quasi das total minimalistisch ist, wie bei diesem monochromen Konzept, was es übrigens in einer ähnlichen Form hier auch in Berlin gibt mittlerweile mit einer Bar, die heißt Lovis, die haben auch alles in so braunen Apothekerfläschchen und du wirst anhand von deinem Geschmacksprofil und Zutaten, die auf einer Karte stehen, so rangeführt an deinen Geschmack. Das ist auch wirklich super, super interessant.
Zum Lernen auch in die Shownotes. Interessant, ja.
Ja, und du öffnest dich dann halt auch über diesen etwas abstrakteren Weg dann ganz konkret neuen Geschmacksentdeckungen. Das ist wirklich eine tolle Geschichte.
Ich glaube, Austausch und das Austausch vorprogrammiert in so einer Bar und ich glaube auch, das ist wirklich der letzte Satz, wir müssen wirklich zum nächsten Thema kommen. Das ist ja Quatsch, wir hören sehr komplett. ist auch dieses, der Sinn und Zweck, in eine Bar zu gehen, kann vielleicht dann erweitert werden, ne? Es ist nicht nur, ich gehe mal auf einen Drink, weil das ist so komplex,
ja,
dass
absolut.
Du auch einfach hingehen kannst, wenn du neugierig bist und gar nicht unbedingt so viel trinken möchtest. Aber gut, kommen wir zum nächsten Thema.
Genau, das nächste Thema passt eigentlich sehr gut dazu. Es war ein zweiter sehr schöner Vortrag und zwar ging es um ja, Female Guest Experience, also von zwei jungen Frauen aus Tschechien, Sabina Samuel und Katharina Horka. Und die haben eine Agentur mit dem lustigen Namen Heels Make Deals.
Okay.
Also schon sehr programmatisch. Mhm. Die beiden, ich mache es ganz kurz, die kommen aus dem Marketing- und Produktentwicklungsbereich, machen sehr viel so Branding für Konsumgüter, aber sie machen halt auch viel im Hospitality-Bereich. Sie gestalten und entwickeln touristische Destinationen mit. Sie haben aber auch zum Beispiel hier in Berlin am Manifesto-Market mitgearbeitet. Das ist so ein Indoor-Street-Food-Market mit sehr, sehr spannendem Design und auch sehr interessanten Konzepten. Und sie haben diesen in ihrem Vortrag darauf abgestellt, dass es oft viel zu wenig Female Approach in den Gesamtkonzepten geht. Was meine ich damit? Okay. Also wenn man sich das anschaut, das waren ihre Zahlen, ein Großteil der Konsumentscheidungen werden von Frauen getroffen, aber ganz wenige Frauen sind, und das zumal in der Hospitality, nur in Leadership-Positionen. Also da gibt es einen riesigen Mismatch.
Das glaube ich zu 100%. Ich merke das immer bei mir im Job, dass quasi ich die Gespräche mit den Männern führe, aber die Frauen dann immer diejenigen sind, die das komplett zum Kippen bringen können. Würde ich zu 100% unterschreiben.
Und das ist interessant. Also das hat man ja schon so ein bisschen als Bauchgefühl und hat auch irgendwie gedacht, ja, vielleicht ändern sich die Zahlen ein bisschen. Ich war schon ein bisschen überrascht davon, dass die Zahlen immer noch so deutliche Sprache sprechen. Was bedeutet das? Sie sagen, also Frauen müssen in verschiedener Weise mehr Repräsentation und mehr Präsenz bekommen. Also einmal dadurch, dass es wichtig ist, dass es mehr Leadership gibt. Das wissen wir auch. Darüber haben wir ja zum Beispiel auch mit Andrea Grutter gesprochen im Podcast. Warum ist das wichtig? Weil diversere Team-Leadership auch zu diverseren Teams führt und auch wieder zu diverseren Gästen. Also es ist so ein selbstverstärkender Mechanismus. Mhm. Und sich dadurch das ganze Konzept verändert. Du kriegst eine größere Zielgruppe und du hast eine Hospitality, die auch Frauen begeistert. Und was sind Erfolgskriterien aus ihrer Sicht für eine Hospitality, die Frauen begeistert? Das ist halt eben im Gegensatz zu Männern, die sehr auf das Produkt fokussiert sind, ist es die Gesamtexperience. Also das ist Ambiente, das ist das Storytelling, das ist diese vielen kleinen Details, die toll funktionieren oder eben auch nicht. Und wenn das Zusammenspiel gut funktioniert, dann ist es nämlich das, es war so ein bisschen so schablonenartig, aber Männer kommen wieder, wenn es ihnen gut gefallen hat. Frauen kommen nicht nur wieder, sondern sie teilen das Erlebnis auch.
Mhm, auf Instagram oder so, ne?
Ja. Mhm. Sie haben gesagt, Women are natural marketers. Und da ist schon ein bisschen was dran. Würde ich schon sagen, dass das in so eine Richtung schon geht. Und ich finde, ich habe da einfach eine Menge von mitgenommen von dem Talk, weil gerade wenn man sich die Barbranche anschaut, ist die dann doch trotz sehr femininer Konzepte oder auch vieler Bartenderin, die es mittlerweile gibt, sind viele Barkonzepte doch sehr männlich. In der Farbgebung, in der Art und Weise, wie die Drinks konzipiert sind, wie die Karte geschrieben ist. Nicht falsch verstehe, sollte das ist auch deren Meinung, soll ja nicht alles jetzt pink und plüschig sein, ganz im Gegenteil. Also da muss man sich von den Klischees auch lösen, wie was Female Design angeht. Ne?
Wollte ich gerade sagen, wie fängt man denn jetzt bei sowas an? Ne? Also wenn jetzt hier Zuhörer sind, die sagen, hey Mann, das ist eigentlich voll der gute Punkt, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht über die Zielgruppe Frau, das sage ich jetzt einfach mal. Wie fängt man denn mit sowas an? Kannst du da irgendwie noch ein, zwei Tipps mitgeben? Weil das würde mich jetzt schon auch beschäftigen.
Also was sie zum Beispiel gesagt haben, ist, das ist wichtig, dass man echt immer wieder neue Erlebnisse schafft, also immer wieder was Neues, neue Impulse gibt, irgendwas was Spannendes, was immer wieder so ein bisschen unterhaltsam ist, irgendwie köstlich ist, toll aussieht und dadurch quasi auch ständig den Dialog am Laufen hält. Ne? Also so Läden, die quasi immer ähnlich sind, wo man immer weiß, irgendwie der nächste Abend wird wieder genauso sein wie der vorherige, weil es immer dasselbe ist, sind weniger spannend vielleicht. Ne? Mhm. Und sorgen dann für diese Natural Marketers sozusagen weniger für eine stärkere Kommunikation und kostenlose Werbung für diese Konzepte zum Beispiel. Ja, und dann natürlich auch einfach, das war dann so, dass es wirklich wichtig ist, dass in der Branche Frauen mehr Sichtbarkeit bekommen und auch mehr Mut haben noch, sich in den Bars nach vorne zu stellen. Und zu diesem Thema passt dann eigentlich auch ganz gut ein Vortrag, der am ersten Tag stattfand. Da haben drei Barfrauen, einmal Andrea Kuhn von der Green Door in Berlin hier, also die ist die Betreiberin der Green Door Bar, die sie von ihrem Mann übernommen hat, Chloe Merz aus Hamburg von der Collab Bar und eine gewisse Betty Kupser.
Ach Mensch, Frau Kupser,
aus Hamburg.
Auch am Start.
Ja, genau. Haben wir über die Bar im Wandel der Zeit gesprochen und das war wirklich also eine Bar, Green Door Bar, ein Urgestein, schon sehr lange dabei. Chloe hat ja gerade erst aufgemacht und Betty ist jetzt geht so Richtung 10. Jahr mit ihrer Bar. War sehr, sehr interessant, wie die drei sich da so ausgetauscht haben. Und was ich, also eine Sache, die zum Beispiel die Chloe gesagt hat, fand ich total spannend. Sie hätte gerne mehr männliche Bartender, aber bei ihr haben sich bislang nur Frauen beworben. Und jetzt hätte sie demnächst mal eine Gastschicht von einem Mann und die wären alle schon ganz gespannt drauf, wie der dann performt.
Die spannende Frage, die ich mir gerade stelle, ne? Also ich habe mir gerade gedacht, wenn ich jetzt lauter Männer habe und ich möchte gerne mein Konzept weiblicher machen, dann kann ich natürlich als Mann das versuchen. Aber einfach ist vermutlich, wenn ich Frauen, wie du es auch gesagt hast, mit an Bord hole, ne? Weil die haben ja natürlich einen Blick auf solche Dinge, was sie gut finden und was halt nicht. Es soll jetzt bitte nicht zu klischeemäßig sein, ne? Aber lustig, dass es andersrum auch gibt.
Ja, es ist wirklich eine interessante Geschichte. Und also da ist schon Bewegung drin und es ist auch toll. Und das ist auch etwas, was diese Branche unbedingt noch mehr braucht. Das betrifft jetzt nicht nur die Barbranche, sondern die gesamte Gastronomie- und Hospitality-Branche. Weil ja, sie lebt von der Diversität. Und das hört ja nicht nur bei dem Thema auf. Es geht ja dann noch viel weiter. Es geht dann ja auch um sexuelle Orientierung, Ethnizität, wo es auch immer, ne? Also alles diese großen Themen, über die wir in der Gesellschaft sprechen, die müssen natürlich entsprechend auch in einer vielfältigen Hospitality abgebildet sein.
Absolut. Als Learning so, wie gesagt, ich habe ja keiner dieser Vorträge gesehen, nehme ich für mich so mit, bewusst nicht nur, also jetzt in dem Fall natürlich jedes Geschlecht wahrzunehmen oder alles, was es da draußen in der Vielfalt gibt, ganz bewusst wahrzunehmen, hey, haben die vielleicht eigene Bedürfnisse, die ich aktuell einfach, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Und was könnte das sein und wie könnte ich das umsetzen? Und ich glaube, dann ist man schon wieder einen guten Schritt weiter. Würdest du noch was ergänzen wollen, wo du sagst, das war so dein Key-Learning?
Ja, beziehungsweise, was ich meine, ich habe einen sehr schönen Satz gehört, die Leute, die du hinterm Tresen hast, die hast du auch vor dem Tresen. Fand ich super.
Ja, absolut.
Also, dass man wirklich, ne, je vielfältiger dein Team ist, desto vielfältiger sind auch deine Gäste und umgekehrt. Und darauf kann man ja mal vielleicht noch ein bisschen mehr achten und dann entsprechend auch nochmal ganz neue Menschen zu sich holen.
Apropos neue Menschen zu sich holen und Vielfalt und Respekt und Toleranz. Du hattest ja mal so ganz kurz angeteasert, du würdest gerne eigentlich noch über ein drittes Thema sprechen, wenn es dir Zeit zulässt. Und ich würde es eigentlich schon gerne mit dir jetzt noch besprechen, nämlich das Thema Hosting Tomorrow.
Ja, Hosting Tomorrow. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das wurde gleich am Anfang vom Bar-Symposium in einem kurzen Impuls vorgestellt. Da ist auch der Dominik, einer von den drei Machern des Bar-Symposiums, selbst mit auf der Bühne gewesen, nebst einigen Leuten noch aus der Branche. Bartenderinnen und Bartender und eben ja Stefan Adrian von der Mixology zum Beispiel. Worum geht es? Wir wissen alle, dass wir es gerade mit einer Zeit zu tun haben, in der wir einen extremen Rechtsruck haben, in der der Druck in der Gesellschaft irgendwie immer größer wird. Wir haben es mit vielen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu tun. Das ist nichts Neues, aber wir merken, dass ja irgendwie die Intensität zugenommen hat.
Allein jetzt in den letzten Wochen.
Ja, die Gewalt gegen Politiker, was wir gerade erlebt haben, oder ja, viele, viele Geschichten, wo wir schon merken, da ist wirklich gerade so eine Veränderung, tektonische Veränderung am Gange. So, und in der Bar galt ja, in der Gastronomie galt ja immer diese Regel an, es wird nicht über Politik gesprochen. Natürlich wird über Politik gesprochen, Stammtisch und so weiter und so fort, aber dass man sich als Team oder als Tresenkraft damit bitte schön zurückhält und no politics immer so ein bisschen so die Grundregel war. Aber es gab so eine Diskussion Anfang des Jahres, die von der Mixology angestoßen wurde. Gilt dieses Thema eigentlich noch oder begeben wir uns in eine andere Zeit hinein? Und auf Basis dieses Anstoßes hat sich eine Gruppe von Leuten formiert, die gesagt haben, also no politics ist in einer gewissen Weise vorbei, wir müssen uns positionieren, wir wollen für Demokratie eintreten, für Vielfalt eintreten. Und es gab dann so verschiedene Zoom-Calls und auf dem Bar-Symposium Cologne wurde das Thema dann zum ersten Mal vorgestellt. Hosting Tomorrow heißt es, also ein Verein, der sich für Demokratie in der Gastronomie einsetzen möchte, der eine Anlaufstelle sein möchte, wenn jemand Probleme hat, dass man sich dorthin wenden kann. Es gibt nämlich eine ganze Menge von Vereinen und Initiativen da draußen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, dann vielleicht auch weitervermittelt wird. Langfristig soll es aber auch eigene Trainings geben oder Workshops oder ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich durfte sie übrigens fast von Anfang an mitbegleiten, weil ich auch in der Diskussion irgendwann eingebunden worden bin und gefragt worden bin, ob ich mitmachen möchte. Und es hat nicht lange gedauert, eigentlich gar nicht gedauert, bis ich gesagt habe, ich möchte Teil von Hosting Tomorrow sein und wir sind gerade so dabei, diesen Verein zu gründen. Aber es ist in erster Linie eine Geschichte aus der Bar, aus der Gastronomie für die Gastronomie. Da sollen also wirklich sich die Akteure untereinander vernetzen und sich gegenseitig unterstützen und austauschen und ja, Probleme lösen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nur dazu aufrufen, wenn ihr in der Hospitality unterwegs seid und das spannend findet und als wichtig erachtet, schaut euch das mal an. Und wir verlinken das natürlich und überlegt euch, ob ihr vielleicht auch in irgendeiner Weise daran mitwirken wollt. Und das war, wie gesagt, auf dem Bar-Symposium wurde das zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Deswegen finde ich es schön, dass wir da jetzt auch nochmal kurz drüber sprechen können.
Ich habe viele Fragen, sehr viele Fragen. Also erstens, als Mensch, der nicht so in der Bar-Bubble drin ist wie du, finde ich das total abgefahren, dass da so eine, wir äußern uns nicht, also nur Politics quasi Einstellung herrscht. Das wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, weil für mich irgendwie Bars und Gastronomie allgemein irgendwie immer ein Raum war, wo sowas passieren kann, wo solche Gespräche irgendwie aufploppen können. Und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass wir da schon einen besseren Umgang damit haben. Also quasi nicht so, hey, ich muss mal kurz in die Küche oder ich muss mal kurz in den Keller irgendwas holen, um quasi der Situation zu entgehen. Ich hätte gedacht, da sind wir schon weiter. Das erstaunt mich tatsächlich jetzt. Ich fand es aber deswegen besonders gut, dass diese Initiative kommt. Und was ich noch gerne wissen würde, du hattest vorher gesagt, wenn jemand Probleme hat, kann man sich an euch, ich sage jetzt mal euch, ne, euch wenden. Wie muss ich mir das vorstellen? Also der, sag ich mal, Barinhaber, der irgendwie die Gäste mit sehr deutlich rechter Meinung irgendwie nicht los wird oder der sich Diskussionen nicht gewappnet fühlt oder der Angestellte, der irgendwie sagt, ey, ich habe mir das Gefühl, ich werde hier diskriminiert. Kannst du das noch ein bisschen greifbarer machen?
Also zum Ersten, natürlich gibt es innerhalb einzelner Betriebe immer schon irgendwie Regelungen, wie man damit umgeht. Ne? Also es gibt ja auch das Hausrecht oder es gibt halt auch vielleicht interne Sensibilisierung dafür oder Trainings, die absolviert wurden. Das ist ja auch alles super und das geht dann auch quasi zur zweiten Frage über, was aus Sicht der Leute, die sich jetzt da so organisiert haben, bisher gefehlt, ist wirklich eine stärkere Vernetzung und auch sich gegenseitig zu helfen. Weil es gibt ja, wie geht man mit, um deine Frage jetzt, die zweite Frage aufzugreifen, wie geht man damit um, wenn Gäste komische Sachen sagen oder sich dezidiert irgendwie fremdenfeindlich oder irgendeiner Antwort feindlich äußern? Oder wenn im Team irgendwelche komischen Dinge passieren? Also was macht man dann eigentlich? Ne? Oder wenn man in anderer Weise bedroht wird, das kann ja auch digital sein zum Beispiel, ne? durch Kommentare in den Foren oder in Bewertungsplattformen, was auch immer. Die erste Idee dabei ist zu zeigen, man muss dieses Thema nicht verschweigen, man kann sich an jemanden wenden, das wollen wir an der Stelle sein oder das will Hosting Tomorrow an der Stelle sein. Und, aber da sind wir noch ganz am Anfang, sind wir jetzt auch dabei, dann Dinge aufzubauen. Zum Beispiel, was wären gute Antworten auf so Plattitüden, die einem entgegengebracht werden. Oder wie kann man vielleicht auch Konflikte entschärfen? Oder wie kann man auch dafür sorgen, dass, wenn irgendwie eine gewisse rote Linie überschritten worden ist, es gibt Unternehmen, die haben einen eigenen Code of Conduct dafür schon entwickelt. So was tue ich dann eigentlich? Ne? Also dass wir eigentlich erstmal alles sammeln, was es schon an guten Ideen gibt. Es gibt wirklich auch total tolle Initiativen. Ich nenne nur eine zum Beispiel, die nennt sich Kleiner 5. Kleiner 5 ist eine Initiative, die wirklich so fast schon so kartenspielartig die Antworten auf so typische, wenn der Onkel wieder mit rechten Parolen anfängt, ne? So auf dem Familienfest, was man dann eigentlich dann sagen kann, um auch eine Situation zu entschärfen, aber auch gleichzeitig irgendwie auch diese Person zum Denken zu bringen. Ja, sowas soll zusammengetragen werden und wo dahin dann die Reise gehen wird, das wissen wir ja noch gar nicht. Ne? Also das fängt jetzt gerade erst alles an, aber die Situation, in der wir uns befinden, die hat eine gewisse Dringlichkeit und ich glaube, ich hoffe, es wird von der Weisheit der vielen, die in der Hospitality unterwegs sind, leben und auch vom Austausch und schöne, spannende und positiv stimmende Formate mit sich bringen, die Ideen. Ja.
Voll schön. Was ich mitnehme so aus diesem Hosting Tomorrow Thema ist, erstens, man muss nicht die Klappe halten, nur weil man das mal so stillschweigend irgendwie die ganze Branche vereinbart hat. Wenn einem was gegen den Strich geht, darf man darauf reagieren. Wenn man sich aber nicht sicher ist, wie man darauf reagiert oder man da sattelfester werden möchte, man darf ja auch nicht vergessen, dass nicht jeder irgendwie, sag ich mal, ne, outgoing ist und irgendwie direkt hier den perfekten Spruch parat hat. Aha. Genau für solche Fälle gibt's das und das finde ich ganz großartig.
Und was ich richtig großartig fand, war, das muss ich einfach mal sagen, deswegen, also ich finde die Bar-Community großartig, weil die sehr innovativ und sehr offen für solche Dinge ist. Man hat schnell gemerkt, so, da kam großes Interesse, da kamen ganz viele Leute nach, dann auf die Panel-Leute zu und haben gesagt, so, wir wollen mitmachen, weil man einfach weltoffen schon ist und auch innovativ ist und ja, irgendwie, deswegen fand ich das in diesem Besuch beim Bar-Symposium neben Tastings, die ich mit besucht habe oder irgendwelche Workshops, an denen ich mal reingeschnuppert habe, toll, weil man sich auch mit so einer sehr ernsten und sehr, sehr, sehr wichtigen und alles andere als leichten Problematik dort auch mal beschäftigt. Und das hat irgendwie gezeigt, dass, ne, dass nicht nur einfach nur ein nettes Bar-Netzwerktreffen ist, sondern dass man dann wirklich auch seine Profession sehr, sehr ernst nimmt.
Da ist viel Substanz, ja. Und was ich auch ganz toll finde, ich meine, alles, was wir jetzt heute besprochen haben, ne, das gilt nicht nur für Bars. Alle diese Learnings, die wir heute mitgenommen haben, egal ob es war, denk aus der Box raus oder schau dir an, ob du wirklich alle Zielgruppen richtig abholst oder jetzt auch zum Schluss so, ne, mit Rechten oder mit allgemein radikal ist jetzt egal, ob rechts oder was auch immer, in welche Richtung es geht. Wenn es zu radikal wird, ist es nicht gut. Und dass man da einfach den Mund aufmachen darf und sich dagegen stellen darf, das gilt ja für die komplette Branche. Und das ist ja auch das, wo wir uns hier bei SIP beschäftigen wollen, quasi alle zusammenzubringen. Und schön, dass wir quasi auch aus so einem, sag ich mal, Bar-Symposium, was ja so ganz explizit für Bars ist, so viele Sachen mitnehmen konnten, die für alle spannend sind. Das freut mich gerade sehr. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, sehr, sehr gerne.
Und in diesem Sinne sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge.
Jo, alles klar. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.